Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Als nächster Programmpunkt hören Sie ein Referat von Professor Dr. Hans-Jörg Ricker aus Brixen. Sein Thema lautet Salvator Mundi oder Salvator Salvandus. Welchen Erlöser braucht die Welt? Biblische Klarstellungen. Die Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz veranstaltete eine Tagung zum Thema Erlösung oder Selbsterlösung, die Antwort des christlichen Glaubens auf Gnosis und Esoterik. Hören Sie nun von dieser Tagung den Vortrag von Professor Dr. Hans-Jörg Ricker aus Brixen. Sein Thema lautet Salvator Mundi oder Salvator Salvandus. Welchen Erlöser braucht die Welt? Biblische Klarstellungen. Sie erreichen die Hochschule auch im Internet unter www.hochschule-heiligenkreuz.at.
Mein Name ist Pater Thaddäus, ich bin Student dieser Hochschule und darf Ihnen jetzt Herrn Professor Hans-Jörg Rigger vorstellen, der seinen Vortrag jetzt halten wird. Hans-Jörg Rigger studierte Theologie in Brixen, Münster und Innsbruck, anschließend Bibelwissenschaften und orientalische Sprachen in Rom und Jerusalem. Ab 1996 war er Professor für Neues Testament an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen. Neben seinen zahlreichen pastoralen Verpflichtungen als Priester der Diözese Bozen-Brixen ist Professor Rigger auch außerordentlicher Professor für biblische Wissenschaften an unserer Hochschule hier in Heiligenkreuz. Herr Professor Rigger, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag.
Exzellenz, hochwürdiger Herr Altabt, sehr geehrter Herr Rektor, Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, Ordensschwestern, sehr verehrte Damen und Herren, als ich Pater Wolfgang den Titel meines Vortrags mailte, ich gebe es zu, durch E-Mail lässt sich das nicht vermitteln. Da musste ich selber schmunzeln über die Idee, die mir gekommen war. Nämlich von einem Salvator Mundi zu sprechen und ihm einem Salvator Salvandus gegenüberzustellen. Ich war mir bewusst, dass nicht alle in gnostischer Literatur bewandert sind. Aber Gnosisforschung kennt diesen Terminus technicus des Salvator Salvandus, des erlösungsbedürftigen Erlösers. Ich sage das jetzt am Anfang, um deutlich zu machen, mein Ausgangspunkt sind gnostische Texte und dagegen hoffentlich starke biblische Klarstellungen. Aber, meine Damen und Herren, während ich hier meinen Vortrag herauskrame, ich habe mich heute nicht auf mein Tablet verlassen wollen, denn wahrscheinlich wäre es dann ausgefallen, ich hätte keinen Strom mehr gehabt, es wäre eingefroren. So habe ich auf traditionelles Papier zurückgegriffen. Ich muss Sie warnen. Und damit meine Warnung glaubwürdig ist, das nötige Gewicht hat, Autorität bekommt, zitiere ich gleich am Anfang einen Heiligen. Einen umstrittenen zwar, aber immerhin heilig. Es ist der heilige Hippolyt, Hippolyt von Rom. Hippolyt von Rom hat es gewagt, die Historiker wissen mehr darüber, hat es gewagt, einem Papst Pontianus ins Angesicht zu widersprechen und zu behaupten, er sei ein Heretiker. Damit in Rom wieder Ruhe einkehrte, hat der römische Magistrat beide, Papst Pontianus und den späteren heiligen Hippolyt, nach Sardinien verbannt. Dort mussten sie in einer Silbermine härteste Arbeit verrichten. Und es war der spätere heilige Hippolyt, Stadtpatron von St. Pölten, bitte sehr. Sie haben auch eine Reliquie, wir nehmen an, sogar echt. Der heilige Hippolyt hat Papst Pontianus die Hand gereicht. Und die beiden haben sich versöhnt. Und das war der Grund, warum Hippolyt heilig gesprochen wurde. Der heilige Hippolyt hat uns vieles geschenkt, unter anderem ein Werk mit dem Titel Refutatio Omnium Heresium, also eine Zurückweisung aller Heresien. Und in diesem Werk setzt er sich auch longe et late mit den Gnostikern auseinander. Und in diesem Zusammenhang folgende Warnung: Ich habe sie für Sie ausgewählt. Wenn die Hörer die Ansichten der Heretiker kennenlernen, die einem von gewaltigem Sturme aufgepeitschten Meere gleichen, so sollten sie vorbeisegeln und den ruhigen Hafen aufsuchen. Denn ein solches Meer ist voll wilder Tiere und unpassierbar, wie zum Beispiel das Sizilische, von dem die Sage geht, dass der Zyklop und die Charybdis und die Scylla und der Sirenenberg sich dort finden. Mein Rat für die, welche sich mit derlei beschäftigen, geht dahin, entweder wegen ihrer Schwachheit mit zugeklebten Ohren die Ansichten der Heresien zu durchsegeln und auch nicht auf das zu hören, was, wie der liebliche Gesang der Sirenen, leicht zur Wollust anreizen kann, oder aber sich an das Holz Christi zu binden und in Treuen zu lauschen und sich nicht verwirren zu lassen, sondern aufrecht stehen zu bleiben im Vertrauen auf das, an das man gebunden ist. Sehr verehrte Damen und Herren, ohne dass es der heilige Hippolyt weiß, hat er hier doch ein kräftiges Samenkorn von Wahrheit ausgestreut. Denn gegenüber allen gnostisierenden Tendenzen auch unserer Zeit gibt es am Ende nur einen Rat: sich an dieses Holz zu binden. Es gibt Halt. Unangenehm oft genug. Aber es ist der einzige Weg. Ich wollte sagen, diese Warnung ist noch nicht mein Vortrag, der beginnt erst jetzt. Und an den Anfang dieser Ausführungen stelle ich ganz bewusst ein Zitat eines viel zitierten Gnostikers aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, eines Valentinianers, der das Werk, das ich zitiere, in etwa zwischen 160 und 170 nach Christus verfasst haben müsste. Überliefert ist uns dieser Text als Fragment im 8. Buch des Stromata, als dessen Verfasser bekanntlich Clemens von Alexandrien, wiederum ein Heiliger, gestorben 215, 216, zeichnet. Clemens selbst bezeichnet es als Ekton Theodotu epitomai, lateinisch excerpta ex Theodoto, Auszüge aus Theodotus. Und hier findet sich, und in dieser Kürze fast schon genial, eine perfekte Definition, was Gnosis ist. Es heißt, es bewirkt aber nicht nur das Bad allein, die Taufe, die Erlösung, sondern auch das Wissen. Alakaihe Gnosis. Und zwar das Wissen, wer wir waren, was wir geworden sind, wo wir waren oder wohin wir geworfen sind, wohin wir eilen, wovon wir befreit sind, was Geburt, was Wiedergeburt ist. Ich wiederhole. Also nicht nur die Taufe, sondern auch das Wissen und vor allem das Wissen bewirkt Erlösung, das Wissen darum, wer wir waren, wer wir geworden sind, wo wir waren oder wohin wir geworfen sind, wohin wir eilen, wovon wir befreit sind, was Geburt, was Wiedergeburt ist. In dieser Definition von Gnosis, die übrigens der absolut am häufigsten zitierte Text aus gnostischen Schriften darstellt, seit dem 2. Jahrhundert bis in unsere Zeit. Und wenn man die Statistik ansieht, am meisten zitiert im 20. Am meisten zitiert im 20. auch in bischöflichen Hirtenbriefen. In dieser Definition von Gnosis sind sehr leicht drei Zeitebenen zu unterscheiden. Einmal wird Bezug genommen auf abgeschlossene Ereignisse in der Vergangenheit. Zur Erlösung bedarf es eines Wissens, wer wir waren, wo wir waren. Zu diesen beiden Fragen nach einem absoluten Ausgangspunkt, nach einem ursprünglichen Sein und nach seiner Verortung kommt ein dynamisches Element hinzu. Immer noch in die Vergangenheit zurückgefragt, aber diese bewegt sich nun schon vom Ausgangspunkt fort und erreicht in gewisser Weise den Fragenden in seiner Gegenwart. Wer erlöst werden will, muss wissen, was vom Ausgangspunkt weg aus ihm geworden und wohin er geworfen ist. Auch hier in diesem zweiten Aussagenpaar wird nach einem Sinn und seiner Verortung gefragt. Wer bin ich und wo stehe ich heute? Schließlich geht der Blick in die Zukunft, auf Imperfekt und Perfekt folgt nun ein weiteres Satzpaar, nun aber im Präsens. Die Gegenwart muss nun zum Ausgangspunkt werden, aber offenbar nur, wenn vorher Befreiung geschieht. Zur Erlösung müssen wir wissen, wovon wir befreit sind, um so nach vorne eilen zu können. In zwei abschließenden Nominalsätzen wird das, was gewusst werden muss, um die Erlösung erfahren zu können, auf den Punkt gebracht. Es geht letztlich um die Frage nach Geburt und Wiedergeburt. Hans Josef Klauk, der ein Buch geschrieben hat über die religiöse Umwelt des Urchristentums, im zweiten Band, da schreibt er, es gab einmal einen idealen Urzustand, aus dem wir hinausgeworfen worden sind in dieses Dasein. Der gegenwärtige Zustand ist zwar äußerlich gesehen schlimm genug, aber nicht völlig hoffnungslos. Es gibt Befreiung, es gibt ein Ziel, es gibt die Möglichkeit, den verlorenen Urzustand wiederzuerlangen. Der Weg dorthin heißt Gnosis, Erkenntnis, Einsicht in den wahren Sachverhalt und in das wahre Wesen der Dinge. Wie wird aber nun, so können wir jetzt fragen, Erkenntnis, erlösende Erkenntnis vermittelt? Antwort, in einer Art allegorisierender, auch mythisierender Erzählung. Ich habe mich heute bei der Buchvorstellung in dem wiedergefunden, was Sie von Hermes und so weiter gesagt haben. Ein Phantom, nicht real, nicht existierend. Die einfachste, vermutlich auch die schönste solcher Erzählungen findet sich in den Acta Thome, in den Thomas-Akten, einer apokryphen Schrift, in der Forschung als das Perlenlied bezeichnet. Wohl die Urform des gnostischen Mythos, so Klaus Berger. Der Ich-Erzähler, Sohn aus reichem und königlichem Haus, wird von den Eltern für eine weite und beschwerliche Reise in reichem, überreichem Maße ausgerüstet. Nur das Strahlenkleid, das ihm seine Eltern anfertigen hatten lassen, muss er zurücklassen. Wenn du nach Ägypten hinabsteigst, so tragen ihm die Eltern auf, und die eine Perle bringst, die im Meer ist, das der schnaubende Drache umringt, sollst du dein Strahlenkleid wieder anziehen und deine Toga, die darüber liegt, und mit deinem Bruder, unserem zweiten, Erbe in unserem Reich werden. Der Königssohn bricht mit zwei Begleitern auf, lässt sich in der Nähe des Drachens in Ägypten nieder, versucht, nicht als Fremder aufzufallen, wird aber trotzdem als solcher enttarnt, von den Einheimischen vergiftet. Er vergisst seinen Auftrag und fällt in einen Koma-ähnlichen Schlaf. Und als seinen Eltern dieses Missgeschick ihres Sohnes zu Ohren gelangt, schicken sie ihm einen Brief mit der Aufforderung: Erwach und steh auf von deinem Schlaf und vernimm die Worte unseres Briefes. Erinnere dich, dass du ein Königssohn bist. Zieh die Knechtschaft, wem du dienst. Gedenke der Perle, derentwegen du nach Ägypten gegangen bist. Erinnere dich deines Strahlenkleides. Gedenke deiner herrlichen Toga, damit du sie anlegst und dich damit schmückst. Der Brief selbst als Brief verwandelt sich in einen Adler und fliegt dem Königssohn entgegen, lässt sich in seiner Nähe nieder, ist dann ganz Wort und Stimme, weckt den Königssohn auf, der sich endlich wieder an seine Herkunft und Bestimmung erinnert. Durch einen Beschwörungsritus versenkt er den Drachen in einen Halbschlaf und kann ihm die Perle entreißen. Er entledigt sich der schmutzigen und unreinen Kleider der Ägypter und macht sich auf den Heimweg. Schon von Weitem schicken ihm seine Eltern das königliche Gewand und die Toga entgegen. Fast hören wir Lukas 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn, heraus. Sie schicken ihm das alles entgegen. Er zieht es an und findet wieder Zugang zum Reich seines Vaters. Wir lesen: Und mein Vater verhieß mir, dass ich wieder zum Tore des Königs der Könige mit ihm reisen und mit meiner Gabe und mit meiner Perle und mit ihm vor unserem König erscheinen sollte. Wir erahnen mit dem Perlenlied die Strategie der Gnosis. Denken Sie ruhig Esoterik dazu. Trotz des komplexen und verschachtelten Überbaus arbeitet die Gnosis mit einer einfachen und schlichten Grundkonstellation, die auf der emotionalen Ebene unmittelbar wirkt. Sie macht sich archetypische Muster zunutze, den Wunsch des Menschen nach einem Zuhause, sein unaufhörliches Streben nach einer verloren geglaubten Idealheimat. Sie versprach ihren Adepten die restlose Aufklärung aller Widersprüche und Geheimnisse des Daseins. Sie schenkt ihnen eine neue Identität. Sie wies jedem Einzelnen einen Platz im Kosmos zu, von dem aus er mit dem Gefühl der Überlegenheit auf das Getriebe um sich herum herabblicken konnte. Es tangierte ihn nicht mehr in gleicher Weise wie zuvor. Er wusste, er hatte seine unzerstörbare Heimat im Himmel, in die sein bester Teil und nur dieser zurückkehren wird. Sehr verehrte Damen und Herren, ich lade Sie nun ein, zusammen mit mir einen Sprung zu machen. Einen Zeitsprung. Von der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1959, ich gebe es gerne zu, das ist mein Geburtsjahrgang. Es ist einer der besten Weinjahrgänge gewesen. Im 20. Jahrhundert, mein ehemaliger Chef, leider Gottes schon verstorben, Professor Ernst Haag in Trier, er hat mir jedes Jahr zu meinem Geburtstag einen 59er kredenzt. Ich gebe es auch zu, um 8 Uhr früh, denn um 7 Uhr hatte ich die Messe bei den Schwestern. Anschließend gab es jeden Mittwoch bei ihm eine Besprechung, also um 8 Uhr früh einen 59er. 1959 erschien der dritte Band eines monumentalen Werkes, immerhin umfasst es gut 1600 Seiten. Der Autor ist der deutsche Philosoph Ernst Bloch. Der Titel des Buches: Das Prinzip Hoffnung. Ein Essayist von der Zeit schrieb zum 50-Jahr-Jubiläum der Publikation 2009 treffend: Auf heutigen Büchertischen liegt Blochs Werk wie Blei. Dabei war es in der Bundesrepublik einmal ein Bestseller. Es war das Handorakel der Intellektuellen, das Brevier der Unverzagten, das fünfte Evangelium kritischer Theologen. Kaum ein Buch machte so rasch und weit über akademische Kreise hinaus Furore, kaum eines hinterließ so tiefe Spuren in der Geistesgeschichte. Dieser Bestseller beginnt auf der allerersten Seite mit folgenden fünf Fragen. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Alle fünf Fragen sind dezidiert präsentisch formuliert. Die erste Person, Plural, bewusst gewählt, ist das kollektive Ich. Kant hat es noch ganz anders formuliert in der ersten Person. Was kann ich wissen? Was kann ich tun? Was kann ich hoffen? Das war Kant. Alle fünf Fragen sind dezidiert präsentisch formuliert, die Zeitebenen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Präsens zwar durchwegs impliziert, aber mit einem deutlichen Überhang zum Futur, klar präsentisch, noch in der Frage, wer sind wir, dann mit Blick in die Vergangenheit, in wo kommen wir her, und dann weiten sich die Fragen in die Zukunft aus, wohin gehen wir, was erwarten wir und was erwartet uns. Wie die Menschheitsgeschichte insgesamt muss sich der Leser nicht nur auf eine Odyssee durch gut 1600 Seiten anspruchsvoller Lektüre machen. Diese Odyssee führt ihn vorbei an, wie Bloch sagt, unabgegoltenen Verheißungen der Menschheit, vorbei an wunderbaren Wunschlandschaften der Mythen und Märchen. Er darf im reichen Fundus der Metaphern von Sagen und Abenteuern stöbern. Hier inspiziert er die Luftschlösser der Operngeschichte. Und dort vernimmt er sogar im Trompetensignal von Beethovens Fidelio den Aufbruch ins lichte Morgen. Dann geht es zu den Bauten Arkadiens. Auch die Aura antiker Möbel zeitigt Funken von unerfüllter Hoffnung. Die Zahl der im Laufe der Geschichte der Menschheit formulierten Sozialutopien ist für den Leser eine gefühlte Legion. Das ist der Zeitpunkt für einen kurzen Auftritt sogar eines Heiligen, nämlich Thomas Morus. Im Kabinett der menschlichen Hoffnungen finden wir in gewisser Weise als Sammlerstücke auch die Bibel und die jüdisch-christliche Religion insgesamt. Klar sollte dem Leser dann zumindest eines werden. Genesis findet nicht am Anfang statt, sondern am Ende. Der jüngste Tag hat nichts mehr mit Jenseits zu tun. Er ist ein Tag der Geschichte selbst. Der Tag, an dem die bürgerliche, ich zitiere, bürgerliche Gesellschaft endet und die sozialistische Gemeinschaft beginnt. Sehr verehrte Damen und Herren, Sie verstehen, warum ich am Anfang Hippolyt von Rom zitiert habe. Viele sind nicht an dieses Holz gebunden und folgen auch heute noch diesen Sirenenklängen. Ein neues Zeitalter, sagt Bloch, hebt an. Und darin erfüllen sich die Tagträume der Menschheit. Die kapitalistisch abgehetzten Subjekte werden Menschen, die ihre Geschichte endlich aus freien Stücken und mit freiem Willen machen. Sozialismus ist der Sprung vom Reich der Notwendigkeit ins Reich der Freiheit. Hier kann der Mensch sich endlich sein lassen und dann lebt er im erfüllten Augenblick, in wahrer Präsenz. Und Ernst Bloch selbst, der letzte Wille ist der, wahrhaft gegenwärtig zu sein. Der Mensch will endlich als er selber in das Jetzt und Hier, will ohne Aufschub und Ferne in sein volles Leben. Hat er, der Mensch, sich erfasst und das Sein ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war Heimat. Hier endet die Odyssee des Lesers. Sie endet auf dem Olymp. Dort erscheint ihm wie in einer abschließenden Apotheose ein Mosellaner aus Trier, Karl Marx. Wer Blochs Denken mit gnostisch apostrophiert, tut dem Philosophen bestimmt nicht Unrecht. Er selbst spricht im Zusammenhang seines Erstlingswerks, Geist der Utopie, von revolutionärer Gnosis. Er dekoriert sein Werk nicht einfach nur mit aus der Gnosis entnommenen Bildern. Es gibt tatsächlich strukturelle Verwandtschaft zwischen gnostischem Denken und dem Utopieentwurf des Blochschen Frühwerks. Bezeichnend ist auch der zentrale Stellenwert der Selbsterkenntnis. Und hier schließt sich der Kreis hin zu dem gerade vorhin zitierten Text aus der valentinianischen Gnosis, dessen Wortlaut Bloch gleich an mehreren Stellen seines Werks übernimmt. Was wir sind, wissen wir nicht. Erst gegen das Weitere hin wird zu erkennen sein, was wir suchten oder waren. Bevor wir in die zeitliche Bewegungen eingingen. Noch tiefer aber ist unbekannt, zu was wir Menschen, ist unser Geheimnis einmal gelöst, auferstehen werden. Und dann die Sätze. Wir leben und wissen nicht, wozu. Wir sterben und wissen nicht, wohin. Die Selbstbegegnung setzt nach Bloch den utopischen Prozess in Gang. Befreiung ist wesentlich an die Überwindung des Nichtwissens gebunden. Die erlösende Erkenntnis ist in der Gnosis sowieso nicht als empirisches Wissen zu verstehen, sondern wesentlich als esoterische Wahrheit, die Auskunft gibt über die Verblendung der Gegenwart und die Zugehörigkeit des Auserwählten selbst zum Reich des Erlösers. Sie hat ihren Ort vor allem in der Ekstase. Hier vermag der Adept sein empirisches Ich zu überwinden, um sein wahres Selbst zu entdecken. Offenkundig, dass damit Blochs Vorstellung vorweggenommen wird, der zufolge das Dunkel des gelebten Augenblicks in ekstatischer Versenkung, vor allem in der Kunst, für einen Moment aufgehoben wird. Gnostische Literatur, vor allem die Texte aus Nag Hammadi. Nag Hammadi ist ein Ort ungefähr 100 Kilometer südlich von Luxor. 1945 hat man diese Bibliothek gefunden. Wahrscheinlich haben wir sie dem heiligen Athanasius zu verdanken, der 367 seinen Osterfestbrief veröffentlicht. Damals haben Bischöfe also nicht Fastenhirtenbriefe geschrieben, sondern Osterfestbriefe. Und in diesem Osterfestbriefe sagt er klar, welche Bücher zum christlichen Kanon gehörten. Und alle anderen sagt, das seien zu verbrennen. Und vermutlich haben Bibliothekare sogar aus Klöstern, die von ihm gegründet worden waren, diese Texte verschwinden lassen. 1945 haben wir sie gefunden. Wissen sollte man meines Erachtens noch, dass Bloch sein Werk fast wie eine Offenbarungsschrift sah. Er selbst tritt als Prophet auf. Marianne Weber, Frau von Max Weber, der 1920 gestorben ist, seine Frau, publiziert 1926 eine Biografie über ihren Mann. Und in dieser Biografie kommt sie auf Ernst Bloch zu sprechen und sie sagt, durchaus etwas zugespitzt, aber immerhin bringt sie es so auf den Punkt, Bloch habe sich für den Vorläufer des neuen Messias gehalten. Dazu passt eine Passage, ich habe die gefunden, habe mich riesig gefreut, dass ich sie gefunden habe. Dazu passt eine Passage aus einem Brief Blochs an Georgi oder Georg, wie er ihn nennt, Lukács, aus dem Jahre 1911. Da schreibt er, Georg, sagt er, alle Menschen werden sich wie an der Hand genommen fühlen. Sie werden weinen müssen und erschüttert und in der großen bindenden Idee erlöst sein. Und nicht nur einmal, wie man schwach vor Tannhäuser und Wagners heiliger Kunst erschauert, sondern in allen Stunden. Und das Irren hört auf und dann hören sie hin. Ich bin der Paraklet. Und die Menschen, denen ich gesandt bin, werden in sich den heimkehrenden Gott erleben und verstehen. Sehr verehrte Damen und Herren, es wird Zeit für Klarstellungen. Wo könnte nun eine biblische Klarstellung ansetzen? Ein Autor, Christoph Mark Schies, stellt in einem gelungenen Büchlein über die Gnosis 8 Elemente, Ideen, Motive zum typologischen Modell Gnosis zusammen. Ich nenne sie jetzt nicht alle 8, aber den ersten Punkt. Die Erfahrung eines vollkommen jenseitigen, fernen, obersten Gott. Beachtenswert ist dieser Ausgangspunkt. Und da habe ich mit Ihnen etwas vor. Ich möchte Fragen stellen, auch an Sie. Beachtenswert ist der Ausgangspunkt, ein völlig ferner, jenseitiger, unnahbarer Gott. Im Grunde genommen handelt es sich, wenn man so will, um die Grundheresie aller Gnosis der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Um zu erahnen, wie fern dieser Gott nun wirklich gedacht ist, sei an dieser Stelle noch ein Text aus der gnostischen Nakamadi-Bibliothek zitiert. Es ist ein Brief von Eugnostos, so heißt er, Eugnostos, der Selige. Und in diesem Brief wird geschrieben, während sie nach Gott fragten, wer er ist und von welcher Art er ist, haben sie ihn nicht gefunden. Die Weisesten unter ihnen spekulierten über die Wahrheit aufgrund des Geordnetseins der Welt. Nichts davon ist wahr. Der, welcher ist, ist unbeschreiblich. Kein Prinzip hat ihn erkannt, keine Macht, keine Unterordnung, noch irgendeine Kreatur seit dem Anfang der Welt, außer ihm allein. Denn er ist unsterblich und ewig und er kennt keine Geburt. Er ist ungezeugt und hat keinen Anfang. Er hat keinen Namen, er hat keine Menschengestalt. Er ist unendlich, unbegreiflich, auf ewig unvergänglich und hat mit nichts Ähnlichkeit. Er ist unerkennbar, kennt sich aber selbst. Er ist unermesslich, unergründlich. Er ist ganz Verstand, Gedanke und Überlegung, Klugheit, Vernunft und Kraft. Und wir würden am liebsten hinzufügen, was nützt ihm das alles? Verstand, Gedanke und Überlegung, Klugheit, Vernunft und Kraft, wenn er das nicht imstande ist zu vermitteln. Dieser Gott der Gnosis scheint so in die Ferne gerückt. Er erscheint in einer derartig kompletten Isolation, dass die Welt, wie sie sich darbietet, zum Problem wird. Denn wie konnte sie trotzdem entstehen? Die Gnostiker verwenden viel spekulative Energie, um auf diese Frage eine Antwort zu geben. Es entstanden entweder vom Uranfang zwei zu unterscheidende Prinzipien nebeneinander, neben dem höchsten und guten Gott eben auch ein böses Prinzip. Oder viel häufiger, alles ist durch Devolution des Göttlichen entstanden. Innerhalb der Gottheit kommt es sozusagen zu einem Bruch, einer Art Unfall. Daraus entstehen Welt und Mensch. Am pointiertesten bringt es das Evangelium nach Philippus zum Ausdruck, wiederum ein Text aus Nag Hammadi. Ich habe ihn mitgebracht. Die Welt entstand durch einen Misserfolg oder man könnte auch übersetzen durch ein Versehen. Der, der sie erschuf, wollte sie unvergänglich und unsterblich schaffen, aber es ist ihm nicht gelungen. Denn die Welt war nicht unvergänglich und der sie geschaffen hatte, war es auch nicht. Der jüdische Tanach und unsere christliche Bibel haben von der ersten Seite an eine völlig andere Tonlage. Ganz bewusst wird der priesterschriftliche Schöpfungsbericht allem vorangestellt. Gott schuf alles, was ist, durch sein wirkmächtiges Wort. Am ersten Tag schied er das Licht von der Finsternis, am vierten dann in der Mitte der ersten Schöpfungswoche folgt die Erschaffung von Sonne, Mond und Sternen. Am vierten Tag also entsteht, wenn man so will, Zeit und mit Zeit auch Geschichte. Es ist nicht einfachhin von Menschen gemachte Geschichte, es ist von Gott geschaffene, von ihm ermöglichte Heilsgeschichte. Nichts, nicht umsonst feiert das jüdische Volk bis auf den heutigen Tag, Rosh Hashanah, also das Neujahrsfest, an einem vierten Tag, immer an einem vierten Tag, jedes Jahr an einem Mittwoch. Um daran zu erinnern, an einem vierten Tag hat Gott Geschichte ermöglicht. Geschichte qua Heilsgeschichte. Sechsmal stellt Gott in der Rückschau auf das geschaffene Werk fest, sechsmal. Er sah, dass es gut war. Die Redundanz dieser Feststellung hält unmissverständlich fest, dass die Schöpfung kein Unfall oder Versehen oder Missgeschick war. Eine Überbietung folgt erst am sechsten Tag. Denn nach der Erschaffung des Menschen muss es noch einmal in überbietender Weise gesagt werden, Gott sah nicht nur, dass es gut war. Er sah, dass es sehr gut war. Vayar Elohim et kol asher asah. Vehine tov meot. Vayehi erev, vayehi boker, yom hashishi. Man muss den Originalton hören, die Ernsthaftigkeit dieser Texte. An diesem sechsten Tag hatte Gott den Menschen geschaffen, nach unserem Ebenbilde in Ähnlichkeit mit uns. Ich zitiere hier eine Übersetzung von Moses Mendelssohn aus dem 18. Jahrhundert. Die Schöpfung, die Mensch genannt wird, wird nach Gottes Bild gestaltet, Gott ähnlich. Diese Worte spiegeln das anhaltende Erstaunen der Torah über den besonderen Stellenwert des Menschen in der Schöpfung wider. Aber seine einzigartigen geistigen Fähigkeiten, die die Spuren des Schöpfers tragen, erstaunt über die Macht des Menschen, hält ihn die Bibel für wenig niedriger als das Göttliche. Psalm 8. Aber noch wichtiger scheint mir die Bemerkung über jegliche Abgrenzung von Rassen und Völkern, von Kasten und Klassen, von Bezwingenden und Dienenden, von Gebenden und Empfangenden. Über aller Abgrenzung, auch von Gaben und Kräften, steht die Gewissheit Mensch. Wer immer Menschenantlitz trägt, ist geschaffen und berufen, eine Offenbarung der Menschenwürde zu sein. Aber, sehr verehrte Damen und Herren, das war jetzt Zitat aus einem rabbinischen Kommentar. Und jetzt machen Sie einen Schritt mit mir mit. Sie ahnen es schon, wen ich zitieren muss. Unseren Namensgeber. Und ich kann Ihnen nur eines sagen. Wenn dieser Papst Benedikt XVI. Einmal stirbt, dann werden zumindest wir Italiener, auch für die Deutschen, in Rom aufstehen und sagen, Santo subito. Santo subito. Aber Sie sehen, die christliche Sicht führt uns in die eigentliche Tiefe, in eine erschütternde, in eine faszinierende Tiefe. Und es hat auch gleich etwas mit den Zisterziensern zu tun. Dann folgt der siebte Tag, an dem Gott ruht und durch diese schöpferische Ruhe die Schöpfung erst vollendet. Die Siebener-Struktur, die gleichsam in die Schöpfung hineingestiftet ist, signalisiert nicht nur vollendete Ordnung, sie gibt der Schöpfung, der Geschichte eine heilsgeschichtliche Struktur. Die Schöpfung geht auf den Sabbat zu, der das Zeichen des Bundes zwischen Gott und dem Menschen ist. Und dazu nun Benedikt XVI. Sie sehen andere Dimensionen, neue Welten, neue Horizonte. Schöpfung ist so gebaut, dass sie auf die Stunde der Anbetung zugeht. Die Schöpfung wurde gemacht, damit ein Raum der Anbetung sei. Sie erfüllt sich, sie wird recht, wenn sie immer neu auf Anbetung hingelebt wird. Und dann lapidar, Schöpfung ist um der Anbetung willen da. Unglaublich kühn diese Aussage. Sie wird noch stringenter und unausweichlicher in dem Zitat, das dann aus der Regel des heiligen Benedikt folgt. Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden. Regula Benedicti 43,3, ergo nihil operi Dei preponator. Das kommt noch zweimal vor, aber da ist es dann Christus. Christus soll nichts vorgezogen werden. Dazu noch einmal Benedikt. Dies ist nicht Ausdruck einer exaltierten Frömmigkeit, sondern reine, nüchterne Übersetzung des Schöpfungsberichtes, seiner Botschaft an unser Leben. Das Neue Testament steuert noch ein Wort Jesu bei, das uns die ganze Tiefe des ersten biblischen Schöpfungsberichts mit seiner Siebener-Struktur erschließt. als Jesus nach Markus 2 mit seinen Jüngern durch die Kornfelder streift und diese dabei Ehren abreißen, wird Jesus durch die Pharisäer zur Ordnung gerufen. Das sei in einem Sabbat nicht erlaubt. Und Jesus wird antworten, der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Es ist, als enthielte die Schöpfung bereits eine Verheißung für den Menschen, für sein vollendetes Heil. Die Siebnerstruktur, auch Sabbatstruktur der Geschichte, verweist auf die endgültige Errichtung des Reiches Gottes und die darin sich vollziehende Neukonstituierung eines geläuterten und erlösten Gottesvolkes. Im konkreten feiernden Vollzug dieser Sabbatstruktur vergewissert sich das Gottesvolk, die Gemeinde, je neu der ihm oder ihr innewohnenden Verheißung und erfährt sich als schon gegenwärtig. Papst Benedikt stellt diese Vorstellung einer Sabbatstruktur in der Geschichte in einen größeren christologischen Kontext und konstatiert, Gott hat die Welt geschaffen, um mit dem Menschen eine Geschichte der Liebe einzugehen. Er hat sie geschaffen, damit Liebe sei. Gott hat die Welt geschaffen, um ein Mensch werden und um seine Liebe ausströmen zu können, um sie auch auf uns zu legen und uns zur Antwort des Mitliebens einzuladen. Natürlich, meine Damen und Herren, kann in der Bibel Gott als fern erfahren werden. Nehmen wir als ein Beispiel Psalm 22, den Jesus am Kreuz zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung, den Worten meines Schreiens. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und kein Helfer ist da. Du aber, Herr, halte dich nicht fern, du meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Aber dieses und ähnliche Gebete sind an ein erreichbares Du gerichtet. Nehmen wir noch Psalm 71, 12 dazu. Gott, bleib doch nicht fern von mir, mein Gott, eile mir zu Hilfe. Es ist interessant, dass dieses Thema Nähe und Distanz an einer Stelle im Alten Testament sogar ausdrücklich thematisiert wird. Das führt uns ins 23. Kapitel des Jeremia-Buches, bekannt vor allem wegen der harten und an Klarheit kaum zu überbietenden Auseinandersetzung mit sogenannten falschen Propheten. Hören wir auf den Text Jeremia 23, 23 und 24, zunächst in der Version der revidierten Einheitsübersetzung, danach in einer wortwörtlichen Übertragung aus dem Hebräischen. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, Spruch des Herrn, und nicht auch ein Gott aus der Ferne? Kann sich einer in Schlupfwinkeln verstecken, sodass ich ihn nicht sehe? Spruch des Herrn, fülle ich nicht Himmel und Erde aus? Offensichtlich täuschen die falschen Propheten eine Nähe zu Gott vor. Demgegenüber betont Gott seine Fähigkeit zur Distanz. Die Antwort auf die rhetorische Frage müsste paraphrasiert in etwa so lauten: Gott ist nicht so nah, das heißt jung vielleicht, distanzlos, frisch, unerfahren, ohne Tradition, wie manche anderen scheinbaren Götter, die ihm von einigen offensichtlich vorgezogen werden. Der Gott aus der Ferne ist hingegen ein beliebtes jeremianisches Motiv. Die auf die rhetorische Frage zu erwartende Antwort müsste demnach lauten: Gott ist ein Gott, der sich seit langem bewährt hat, aus der Weite vieles überblicken kann und zum Einschreiten über große Distanzen hin fähig ist. Georg Fischer, Alttestamentler in Innsbruck, Jesuit, guter Freund von mir, seine Mutter und meine haben zusammen die Schule besucht, die Volksschule in Brixen, in der Nähe von Brixen. Er fügt hinzu, dies sichert gleichzeitig gegen ein anthropomorphes, gottkollegial nah einordnendes und fast dem Menschen gleichstellendes Missverständnis in der Auffassung von Jahwe ab. Für die fernen Exilierten bedeutet das zusätzlichen Trost. Es wehrt dem Dio Tascabile, um es auf Italienisch zu sagen, dem Gott im Taschenbuchformat, den wir uns alle in die Tasche stecken können. Gott bleibt immer der Große, der Erhabene. Er bleibt in diesem Sinne immer auch der Ferne. Aber diese Ferne wird nicht von uns aus überwunden, sondern er hat sich immer schon zu uns aufgemacht. Und wenn wir hoffentlich alle in den nächsten Tagen, ich schiebe es immer ein bisschen raus, um möglichst nah an Ostern heranzukommen, zur Osterbeichte gehen, wenn das erst in 10 Tagen sein sollte, er hat schon angefangen, ihnen entgegenzugehen. Denken Sie daran. Und er wird sie in diesem Sakrament erreichen, ganz erreichen. Diesen Trost hatte auch Ezechiel bitter notwendig. Eigentlich hätte er nach den Vorschriften der Tora mit 30 seinen priesterlichen Dienst am Tempel in Jerusalem antreten sollen. Doch 597 vor Christus wird er zusammen mit König Joachim und den führenden Schichten des Volkes nach Babylonien deportiert. In seiner Berufungsvision sieht er einen Thronwagen und Räder, Felgen voller Augen. Der Prophet wird eine unangenehme Botschaft auszurichten haben. Er wird dafür angefeindet, ausgeschlossen werden. Er braucht Sicherheit, dass Gott einen Propheten auch außerhalb des Verheißungslandes berufen kann, im Land der Unreinheit, im Land der Götzen und ihrer Diener. Noch bevor die Unheilsbotschaft ergeht, weiß der Prophet, dass es für Gott keine Distanz gibt, die zu groß wäre, als dass er sie nicht überwinden könnte. Hans Urs von Balthasar. Die Studierenden wissen, es gibt hier 2 Professoren, die sind verliebt in diesen Theologen. Ich verrate es Ihnen nicht. Ich bin es auch. Hans Urs von Balthasar überschreibt in seinem Werk Herrlichkeit, eine theologische Ästhetik, im 2. Teil des 3. Bandes Theologie, in einer ersten Annäherung Alter Bund, ein Kapitel mit die Treppe des Gehorsams. Eine Überschrift lautet dann Scheol und Beweglichkeit Gottes. Angesichts des totalen Versagens des Gottesvolkes, angesichts seiner Untreue zu dem von Gott geschenkten Bund, muss so von Balthasar gefragt werden. Und diese Fragen klingen im Kontext des alten Bundes wie ein erschütterndes Tremendum. Es muss gefragt werden, kann es genügen, dass Jahwe herrlich in der Höhe thront, allen Regionen des Todes und der Verworfenheit unanfechtbar überlegen? Muss Gott das Chaos nicht auch von innen und von unten her bändigen? Ist Gott es nicht selber schuldig, sich selber schuldig, seine Herrlichkeit auch dort zu verherrlichen und seine Heiligkeit auch dort zu heiligen, wo alle Herrlichkeit erlosch, weil alles eitel Unheiligkeit ist? Wo der Mensch völlig versagt hat, wird die Geschichte des Bundes Gottes eine Geschichte Gottes mit sich selbst. In welcher Weise diese Geschichte sich schließlich ereignet hat, war schlechterdings nicht voraussehbar. Gott will sich in erwählten Menschen eine Treppe bauen, die ihn bis in die gottlose Finsternis hinabführen soll. Eine Treppe aus Gehorsam. Am Ende des Kapitels fügt er dann lapidar hinzu, der Knoten der Bundesgeschichte wird hier geschürzt. Gelöst wird er erst im neuen Bund. Der Gott der Gnostiker ist nicht nur in absolute Ferne vom Menschen gerückt, er erscheint völlig entpersonalisiert. Damit möchte ich nicht einen modernen Personenbegriff in antike Texte eintragen. Aber ein einziger Blick in die Bibel zeigt, erzählerisch wird es entfaltet. Gott ist ein mitteilsamer Gott. Gott stellt sich mit Namen vor. Gott ruft, geht mit, er hört und er hört. Er richtet, er erbarmt sich, er zürnt und hat Mitleid. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Sein Verhältnis zu den Menschen will Beziehung sein. Diese Beziehung will beantwortet, gelebt sein. Ganz im Unterschied zu den Götzen. Hört das Wort, das der Herr zu euch spricht, ihr vom Haus Israel. So spricht der Herr, lernt nicht den Weg der Völker, erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, wenn auch die Völker vor ihnen erschrecken. Denn die Gebräuche der Völker sind Lehrer wahn, ihre Götzen sind nur Holz, das man im Wald schlägt, ein Werk aus der Hand des Schnitzers mit dem Messer verfertigt. Man verziert es mit Silber und Gold, mit Nagel und Hammer macht man es fest, dass es nicht wackelt. Sie sind wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld, sie können nicht reden, sie müssen getragen werden, weil sie nicht gehen können. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können weder Schaden anfügen noch Gutes bewirken. Niemand, Herr, ist wie du, antwortet dann der Prophet. Groß bist du und groß an Kraft ist dein Name. Wer sollte sich nicht fürchten, du König der Völker? Ja, das steht dir zu, denn unter allen Weisen der Völker und in jedem ihrer Reiche ist keiner wie du. Gott ist Leben. Zu Kommunion mit diesem Leben ist der Mensch gerufen, denn er, Gott, ist Liebe. Dieser Gott stellt sich im Buch Exodus an einer berühmten Stelle vor. Lassen wir jetzt. Das Schema Israel hätte ich Ihnen jetzt vorgestellt. Aber ich sagte Ihnen schon, ich kann hier nicht diese Blätter 15 an der Zahl zusammenpacken und gehen, ohne existenzielle Fragen zu stellen. Es ist zu wenig, wenn ich am Ende ihren Kopf gefüttert habe. In einem rabbinischen Kommentar habe ich zum Buch Deuteronomium habe ich eine Frage gefunden, die zunächst absolut banal erscheint, nämlich: Wie kann man Gott lieben? Die jüdische Antwort ist eine einfache, simple Antwort, und das Halten der kleinsten Mitzwa, des kleinsten Gebotes, bringt etwas von meiner Liebe zu Gott zum Ausdruck. Eine Wahrheit, eine wahre Antwort, die auch für uns gilt. Aber ich frage nochmals anders. Wie sieht die Lebenspraxis eines Menschen aus, der von sich behauptet, Gott zu lieben? Wie lebt er diese liebevolle Beziehung? Es hat einen Grund, warum ich diese Frage so dezidiert stelle. Immer und immer wieder stellte ich mir die Frage, warum auch Christen so schnell und einfach in esoterisches Fahrwasser geraten können. Gnostisch angehaucht, meinetwegen, fast unbemerkt in Bereichen wie Gesundheit, Wellness, Selbstfindung, Entspannung und ähnlichem mehr. Wenn ich nur die Gnostiker, die Esoterik in meiner Verwandtschaft, ich habe eine sehr große Verwandtschaft, zusammennehme, kann ich eine Schule eröffnen. Nun wissen diese Christen zumeist nichts von einem Gott gnostischer Prägung, fern, unnahbar, undurchschaubar. Die Enzyklika Deus Caritas est, Benedikt XVI., wurde von vielen durchaus positiv und auch wohlwollend aufgenommen. Gott ist keine bloße Idee, Gott ist Liebe, ist Person, die Begegnung mit ihm ist Ereignis, seine Liebe umfasst Eros und Agape. Dieser göttliche Eros muss nicht erst zur Agape hinauf gereinigt werden, sein Eros ist schon Agape und in dieser Agape buhlt er um uns. Aber nochmals, wie sieht denn die Lebenspraxis vieler Christen denn wirklich aus? Kann es sein, dass die meisten zwar nichts von der Theorie eines fernen und unpersönlichen Gottes wissen, aber ihre Lebenspraxis ist so? Als ob Gott tatsächlich dieser ferne, unnahmbare, unpersönliche Gott wäre. Sie glauben irgendwie an Gott. Eine echte Beziehung zu ihm leben sie nicht. Sie erfahren dieses Du nicht als ein gütiges und liebevolles Gegenüber. Damit rückt dieser Gott in die Ferne, scheinbar unnahbar. Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle Romano Guardini zitiere. Vielleicht ist es ein Büchlein, aus dem sich jetzt die wenigsten von Ihnen ein Zitat erwarten. Vorschule des Betens. Wer ist nun dieser Gott, auf den sich der gesammelte Mensch richtet? Deshalb richten kann, weil er selbst ihm die Möglichkeit dazu gibt. Nicht nur das überall webende, unaussprechbare, das Geheimnis des Daseins, die Ursprungstiefe der Welt oder wie sonst man jenes Unbestimmte ausdrücken mag, von dem so oft geredet wird. Das gibt es auch und es gehört zu Gott. Es ist aber nur gleichsam der Hauch, der von ihm kommt, die Schwingung, mit der er die Welt durchwirkt. Gott selbst ist mehr. Nicht nur bloßer Sinn oder einfache Idee, sondern Wirklichkeit. Nicht nur Tiefe, sondern ein Wesen in sich selbst. Keine bloße Möglichkeit, sondern er. Gott ist er selbst, Person. Und nicht nur die mächtigste, edelste, reinste, sondern die Person einfach hin. Dieser Gott ist es, an den sich das Gebet richtet. Auf diesem Hintergrund wird verständlich, warum Romano Guardini kategorisch sagen kann, man kann auf Dauer kein Christ sein, ohne zu beten, so wenig man leben kann, ohne zu atmen. Und er kann es nicht oft genug sagen und wiederholt sich, auf die Dauer kann man nicht glauben, ohne zu beten, so wenig man leben kann, ohne zu atmen. Sehr verehrte Damen und Herren, wo Menschen nicht mehr beten, zu keinem persönlichen Gebet mehr finden, dort haben sie schon Tür und Tor geöffnet für Esoterik und was immer noch dazu kommt. Und ich schließe. Hans Jonas hat ein Buch veröffentlicht, erschienen 1964, Gnosis und spätantiker Geist. Und da sagt er, immer blieb wenigstens der Kosmos die große Polis für seine Bürger, die Geschöpfe. Immer blieb er der vollkommene Gott auf den Menschen rückübersetzt. Die große innerweltliche Daseinssicherheit, die das Griechentum für die Eingliederung des Menschen in die Welt gewonnen hatte, blieb auch in der eingetretenen Brüchigkeit des tatsächlichen Verhältnisses theoretisch und der aufgebotenen Haltung nach ungebrochen. Demgegenüber quillt im Gnostizismus und all seinen synkretistischen Erscheinungsformen wie den Mysterienreligionen aus anderen Lebensbezirken, anderen Schichten und Rassen etwas völlig anderes herauf. Ungeheure Daseinsunsicherheit. Weltangst des Menschen. Angst vor der Welt und vor sich selbst. Ich glaube, auch das ist wichtig. Auch Bloch sagt es gleich auf der ersten Seite. Viele fühlen sich verwirrt. Der Boden wankt. Sie wissen nicht, warum und von was. Dieser Zustand ist Angst. Wird er bestimmter, ist er Furcht. Hansos von Balthasar in seinem lesenswerten Büchlein Der Christ und die Angst, wie das Leiden und der Tod, das Wort Gottes, so zuerst, das Wort Gottes kennt keine Angst vor der Angst. Wie das Leiden und der Tod, so ist die Angst für das Wort Gottes kein Pudendum. In der Heiligen Schrift, ich zitiere nur das Aktuellste daraus, lesen Sie selber nach, Weisheit 17, da wird von der Angst der Frevler gesprochen. Und da heißt es, keine Gewalt irgendeines Feuers war stark genug, Licht zu bringen. Nicht einmal die strahlenden Flammen der Sterne vermochten es, diese todesdunkle Nacht zu erhellen. Es erschien ihnen nur ein schauriger Feuerherd. Da versagten die Gaukeleien der Zauberkunst, und die Überprüfung der prahlerischen Klugheit fiel schmählich aus. Jene, die immer versprachen, Furcht und Verwirrung von der kranken Seele zu bannen, krankten nun selber an einer lächerlichen Angst. Und ich schließe ab. Also, Herr Pater Wolfgang, mein Bruder heißt auch Wolfgang. Ich bin bei der letzten Seite angelangt. Sie verstehen, liebe Damen und Herren, die Bibel hätte hier vieles zu sagen, auch die Theologie, was die Angst des Menschen anbelangt. Aber alle diese Ängste, die den Menschgewordenen umwittern, sind eingefangen und unwichtig geworden in der Angst des Erlösers. Anders konnte Gott nicht Mensch werden, als indem er die menschliche Angst kennenlernte und auf sich nahm. Ich zitiere dann den Hebräerbrief und schließe dann Salvator Mundi oder Salvator Salvandus. Das war die Frage, die ich mir für diesen Vortrag stellte. Ich hoffe, die biblischen Klarstellungen machten vor allem eines deutlich. Ich zitiere das Exultet, mitten in der Fastenzeit. Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O Felix culpa, quae talem actantum meruit habere redemptorem. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Sehr verehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten das Referat von Professor Dr. Hans-Jürgen Ricker aus Brixen zum Thema Salvator Mundi oder Salvator Salvandus. Welchen Erlöser braucht die Welt? Biblische Klarstellungen. Das Referat stand im Zeichen einer Veranstaltung der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. In Heiligenkreuz im Wienerwald zum Thema Erlösung oder Selbsterlösung. Die Antwort des christlichen Glaubens auf Gnosis und Esoterik. Sie erreichen die Hochschule auch im Internet unter www.hochschule-heiligenkreuz.at.